meisten schockiert, dass das eigentlich in der Summe bei Wirecard so lange gut gegangen ist und dass man wirklich von einem Versagen von mehreren Institutionen sprechen muss.
Hallo und herzlich willkommen zu Entscheider im Fokus, der Podcast für mutige Unternehmer und kluge Entscheider. Mein Name ist Harald de Vries, ich bin Ihr Gastgeber und Gründer des KMU Network. Heute begrüße ich eine Frau, die vielen bekannt wurde, als Deutschlands größter Bilanzskandal öffentlich wurde, Vertretungsprofessorin Dr. Carola Rinker. Sie ist nicht nur Vertretungsprofessorin an der DHBW Lörrach, sondern auch als Sachverständige Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Fall Wirecard bekannt. Ihr scharfer Blick auf Bilanzen, Ihre präzise Analyse und Ihr Mut, Dinge beim Namen zu nennen, machen Sie zu einer der profiliertesten Stimmen im Bereich der Unternehmensbewertung und Bilanzanalyse. Heute sprechen wir über Bilanzklarheit, Täuschung in Geschäftsberichten und warum jedes Unternehmen seine Zahlen wirklich verstehen sollte. Herzlich willkommen, Dr. Rinker.
Hallo Herr de Vries, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Dr. Rinker, Sie gelten als Bilanzdetektivin. Was macht für Sie einen guten Geschäftsbericht aus? Wo beginnt denn aus Ihrer Sicht die kreative Buchführung an und wo wird sie gefährlich?
Na, kreativ wird es dann, wenn das Unternehmen einfach versucht, durch die Ausnutzung von vorhandenen Spielräumen sich in ein besseres Licht zu rücken. Also es ist ja tatsächlich in den meisten Fällen so, dass die Unternehmen sich besser darstellen möchten, als die tatsächliche Lage eigentlich ist. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, ja, der Nährboden für aufgehübschte Bilanzen ist derzeit sehr fruchtbar, einfach aufgrund der Herausforderung der letzten Jahre und die Konjunktur ist jetzt ja auch nicht gerade in der Boomzeit. Und dementsprechend sollte man da natürlich momentan besonders genau hinschauen.
Okay, aber ich sag mal, kreative, Sie sagten aufhübschen, ja, oder verschönern, ja, die Bilanz verschönern. Gut, aber ein bisschen aufhübschen ist ja nicht verboten, richtig? Es ist, wo ist da die Grenze eigentlich?
In der Summe ist es so, dass man sich immer anschauen muss, wie das Unternehmen die Regel insgesamt ausübt. Das heißt, jetzt allein zu sagen, da wurde die Nutzungsdauer vielleicht ein bisschen länger angesetzt, wird jetzt nicht ausreichen, um zu sagen, hier hat das Unternehmen versucht, sich in ein viel besseres Licht zu rücken. Wenn man sich aber jetzt einen einzelnen Geschäftsbericht oder Jahresabschluss anschaut, dann wird man eben sehen, dass in der Summe das Unternehmen an vielen Stellen versucht hat, sich in ein besseres Licht zu rücken. Also beispielsweise auf der einen Seite, ich habe positive Einmaleffekte, die natürlich den Gewinn möglicherweise erhöhen oder den Verlust verringern und wo eben nicht klar darauf hingewiesen wird, ja, wir haben das, aber Achtung, ist nur ein Einmaleffekt. Dann auf der anderen Seite die Nutzungsdauer, die gestreckt wurde. Dann wurde vielleicht noch ein Spielraum genutzt, um eben noch keine unregelmäßige Abschreibung, in der Fachsprache nennt man das außerplanmäßige Abschreibung, vorzunehmen. Und schon haben wir eine Vielzahl an Regelungen, wo je nachdem, welche Beträge das Unternehmen hat, das eben sein kann, dass dadurch der Gewinn nicht unwesentlich beeinflusst wird. Ja, und wichtig finde ich immer zu sagen, man sollte nicht nur auf den Gewinn schauen, sondern auch auf die Liquidität. Es gibt da eine schöne amerikanische Börsenweisheit, die besagt, Gewinn ist Ansichtssache, Cashflow Tatsache. Und wenn man sich Bilanzen anschaut, dann wird man sehr schnell erkennen und Muster erkennen, das sind immer wieder die gleichen Themen in Bilanzen, die man findet, um ein Unternehmen eben besser darzustellen.
Viele Unternehmer übersehen ja wichtige Kennzahlen. Welche drei Zahlen sollten Geschäftsführer wirklich im Blick behalten?
Also ich würde vom Grundsatz her sagen, dass das von der Branche abhängt. Natürlich kann man sagen, so wie hoch ist mein Umsatz im Verhältnis zum Gewinn, entscheidend ist immer die Frage, was ist alles in der Buchhaltung drin? Also beispielsweise haben wir jetzt einen Einzelunternehmer, der sich natürlich nicht selbst anstellen kann, anders als ein GmbH-Geschäftsführer. Dann sieht natürlich die Bilanz oder auch eben der Jahresabschluss ganz anders aus. Von dem her ist, finde ich, immer die erste Frage, welches Unternehmen habe ich? Ist alles in den Zahlen drin? Oder aber nicht, na, in diesem Fall eben das Thema der Gehalt, die Geschäftsleitung. Das nächste ist auch die Frage, bin ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen innovativ, also habe ich sowas wie Forschungs- und Entwicklungskosten, dann wäre vielleicht das eine sehr, sehr wichtige Kennzahl für mich. Und ich meine, unabhängig von der Branche, natürlich vom Grundsatz her das Thema Eigenkapitalquote, sprich, wenn wir uns einen Kuchen vorstellen, wie groß ist das Eigenkapital, was ich habe im Vergleich zum Gesamtkapital, also dem Gesamtkuchen? Da muss man aber natürlich auch sagen, auch das hängt von der Eigentümerstruktur des Unternehmens ab, das hängt von der Rechtsform ab und natürlich auch ein Stück weit dahingehend, ist es jetzt ein Unternehmer oder ist es ein Inhaber, der vielleicht eher nicht so gerne Bankkredite aufnimmt, nicht so stark wächst. Also was ist eigentlich das Ziel des Unternehmens? Ja? Oder umgekehrt, jetzt in der heutigen Zeit natürlich aufgrund von Fachkräftemangel, kann ich noch so stark wachsen wie in der Vergangenheit? Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Geschäftsmodelle von Unternehmen, die sehr, sehr stark wachsen. Wenn man jetzt da nur die Umsatzentwicklung anschauen würde, würde das zu kurz greifen.
Sie haben ein neues Buch geschrieben, Ohne Schminke. Ja. Ist das schon erschienen?
Nein, also das wird erst nächstes Jahr erscheinen, ist gerade noch im Überarbeitungsprozess. Ist immer so, wenn man ein neues Buch schreibt, ja, dann kommen einem viele Ideen, was da vielleicht doch noch hier und da alles rein müsste. Und in der Summe habe ich gemerkt, dass da eben viele von den Themen drin sind, die ich einfach die letzten 15 Jahre bearbeitet habe. Und das ist dann in der Summe doch ganz schön viel.
Ja. Was war denn der Auslöser, das Thema nochmal aufzugreifen? Sie haben ja schon ein Buch geschrieben, ja, vor 2-3 Jahren, richtig? Ja, das habe ich mir auch gekauft. Ja, okay. Jetzt ein neues Buch. Was war der Auslöser?
Ja, also von die mich vielleicht schon kennen, also ich habe schon mehrere Bücher geschrieben mit einer unterschiedlichen Zielsetzung. Ja, Sie sprechen wahrscheinlich das Buch mit dem Fischcover an. Bilanz Kosmetik, Bilanz Politik, Bilanz Fälschung. Da war der Auslöser bei dem Buch, was 2022 erschienen ist, der Wirecard-Skandal. Und da hatte ich eben diese Themen aus dem Titel näher erläutert mit Praxisbeispielen. Und dann, ich glaube, es war letztes Jahr, habe ich irgendwann gedacht, naja, eigentlich müsste man noch viel früher ansetzen. Das hat sich dann irgendwie aus dem Buch herausgegeben von Vortragsanfragen, von Schulungsanfragen. Und das Buch Ohne Schminke, da geht es wirklich darum, den Geschäftsbericht zu lesen. Also wo muss ich hinschauen, die einzelnen Punkte, also sprich die ganzen Vorschriften nach HGB und auch nach IFRS. Und ich habe auch sehr, sehr viele Praxisbeispiele mit drin. Und dann eben dieses Thema jetzt für größere Unternehmen, Bilanzkontrolle, wie funktioniert es einfach eigentlich auf einer Hauptversammlung? Also ein sehr, sehr breites Spektrum und dementsprechend natürlich auch umfangreiches Büchlein.
Ja. Was war denn das überraschendste Aha-Erlebnis bei Ihrer Analyse von Geschäftsberichten mittelständischer Unternehmen?
Das größte Aha-Erlebnis. Man muss vielleicht dazu sagen, dadurch, dass ich schon so vieles gesehen habe, weil ich ja auch so diese kleine Expertise habe, wo es eben um die Bilanzen geht, die nicht so in Ordnung sind, ja, ist es in dem Sinne, ist der Überraschungsmoment nicht so groß, ja, sondern es ist eher manchmal die Frage oder die erschreckende Erkenntnis zum Teil. Also ich meine, klar, die Bilanz muss man erstellen. Ich mache ja auch Beratung. Und wenn ich dann nach einer Liquiditätsplanung frage, die nicht existiert, da war ich vor ein paar Jahren dann noch erschreckt und habe gedacht, naja, ich meine, also allein aus Selbstschutz, so einerseits das Thema, wenn ich neue Mitarbeiter anstellen möchte oder muss, einfach die Frage für mich so, was heißt das jetzt für meine Liquidität? Auf der anderen Seite Liquiditätsplanung für die Steuernachzahlung. Also das ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber da muss ich sagen, war ich anfangs doch etwas schockiert, dass das häufig nicht in dem Maße existiert, wie ich es gedacht habe. Und ich war auch mal vor ein paar Jahren Gerichtsgutachterin und bei der Befragung vor Gericht hat sich dann auch herausgestellt, dass da die Liquiditätsplanung erst im Nachhinein von einem Berater erstellt wurde, die ich zuvor gelobt hatte, ja, weil die eigentlich recht solide ausgesehen hat.
Ja, was machen Sie denn, wenn Sie jetzt da auf ernsthafte Fehler treffen bei einer Bilanzprüfung? Machen Sie eine Anzeige oder geben, was passiert dann? Melden Sie es dem Geschäftsführer oder wie gehen Sie davor? Also Sie haben ja meist einen Auftrag, richtig? Sie haben meist einen Auftrag, korrekt?
Wie bitte?
Sie haben meist einen Auftrag, ja, zu prüfen.
Nein, also da muss man vielleicht so sagen, ich bin ja keine Wirtschaftsprüferin.
Okay.
Also ich gucke eigentlich in dem Sinne von außen, also ich bin zum einen ja als Anlegerschützerin unterwegs oder mache auch Schulungen für Anleger und für Aufsichtsräte beispielsweise. Und ich hatte jetzt einen Fall von einem Unternehmen, den ich schon seit vielen Jahren verfolge, wo ich auch mal eine Meldung bei der BaFin gemacht habe, weil das Unternehmen aber auch in der Schweiz war, habe ich das dann auch in der Schweiz versucht. Aber um ganz ehrlich zu sein, ist bisher nicht das in dem Sinne ins Rollen gekommen, was ich mir erhofft habe. Ich hatte mir da auch mal Aktien gekauft, was so in dem Sinne ein kleines Hobby ist, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, da geht nicht alles mit rechten Dingen zu, dass ich mir dann auch mal 1-2 Aktien kaufe, um dann mal auf der Hauptversammlung mir das Ganze selbst anzuschauen. Das ist aber mehr so einfach auch das Interesse, weil ich bin ja auch keine Juristin, das heißt, ich bin ja von Haus aus Volkswirtin, dass ich da immer auch selbst versuche, dazu zu lernen, so warum passiert jetzt hier nichts oder warum wird jetzt einfach die Aktie ausgebucht aus meinem Depot und das hat keine Konsequenzen, wie geht sowas? um einfach wiederum auch zu wissen, so wo müsste man vielleicht was verändern. Ich meine, auch bei den Reformen nach dem Wirecard-Skandal war ich ja auch im Finanzausschuss als Sachverständige.
Da kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir gleich zu. Ja.
Und vieles ist einfach in dem Sinne, Mama aus Interesse, ja, aber jetzt wirklich meine Brötchen verdiene ich jetzt mit sowas natürlich nicht. Das ist mehr Interesse. Ich habe natürlich Beispiele auch für meine Schulung, für meine Bücher, weil die Ideen kommen eben zum Beispiel auch durch Gespräche mit Journalisten oder ich stelle einfach was fest. Aber jetzt, dass ich konkret jetzt beauftragt werde, das sind dann vielleicht Investoren, die sagen, können Sie sich mal die oder jene Bilanz anschauen? Wir haben diese Frage, können Sie uns eine Einschätzung geben? Aber was danach damit passiert, da bin ich dann wieder außen vor.
Ja, Sie haben es gerade schon mal angesprochen. Lassen Sie uns jetzt mal zum Thema Wirecard, Whistleblowing und Reformbedarf sprechen. Wie kam es denn dazu, dass Sie als Sachverständige im Wirecard-Untersuchungsausschuss mitgewirkt haben?
Ja, ich wurde tatsächlich angefragt. Jetzt wahrscheinlich die nächste Frage, wie werden Sie angefragt? Weil Sie sind jetzt ja nicht aus einer großen Firma. Ich war damals ja auch als Einzelkämpferin unterwegs. Bin anfangs aktiv auf die Presse zugegangen und habe Journalisten angeschrieben. Ich habe Abgeordnete angeschrieben, habe gesagt, wenn Sie was zu Wirecard wissen möchten, ich beschäftige mich schon lange mit den Bilanzen, Sie können sich gerne melden. Und warum habe ich das gemacht? Mein Ziel war zum einen, mich als Expertin für Bilanzforensik zu positionieren. Und als zweites, warum ich das tun wollte, war nicht nur eben, um vielleicht mal Aufträge zu bekommen, sondern ganz, ganz schlicht und ergreifend, ich wollte ein Aufsichtsratsmandat. Und da ist es schön, wenn man Kompetenzen hat im Bilanzen lesen, aber es muss halt auch jemand wissen, dass man diese Kompetenzen hat. Und deswegen habe ich das an sich angestoßen. Und dann kam ich eben, ja, ich war ja überall im Fernsehen, Radio und TV zu sehen, zu hören, zu lesen. Und so kam dann eben auch die Anfrage vom Untersuchungsausschuss.
Okay. Was hat Sie denn bei der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals am meisten schockiert?
Aber irgendwann muss ich sagen, schockt einen, glaube ich, gar nichts mehr bei Wirecard. Es ist so, man sagt, ja gut, okay, dass jetzt das noch dazu kommt, wundert mich jetzt auch nicht mehr.
Haben sozusagen alle Grenzen gesprengt, ja, bei Wirecard.
Ja, also das ist ja weit mehr als wirklich nur ein Krimi, das ist ein absoluter Thriller. Ja, also ich habe davor immer bei Vorträgen gesagt, so hier, ich komme aus Baden-Württemberg, wir sind das Land, in dem es den größten Bilanzfälschungsskandal es gegeben hat. Den Titel haben wir jetzt, glaube ich, für die nächsten Jahrzehnte an Bayern abgegeben.
Ja, okay. Welche Bilanztricks wurden denn im Fall Wirecard besonders perfide eingesetzt?
Also was das Besondere wirklich war, muss man ja sagen, diese Treuhandkunden. Ja, normalerweise ist ja so, dass jetzt, wenn man jetzt mal aus Sicht der Täter schaut, das Thema ist, die Liquidität wird irgendwann zum Problem. Auf dem Papier habe ich vielleicht schöne Gewinne, aber wenn ich Rechnung schreibe an Kunden, die es nicht gibt, dann werden die natürlich das Geld nicht an mich bezahlen. Das heißt, es gibt irgendwann Diskussionen mit dem Abschlussprüfer, wenn es darum geht, so diese Forderungen, ja, noch nicht bezahlte Rechnungen, müssen wir da Korrekturen vornehmen. Und bei Wirecard war das ja so, dadurch, dass da sehr viel Geld auf den Treuhandkonten war und man jetzt da sagen muss, wenn man jetzt mal vorstellt, wir haben jetzt ein Bankkonto und haben da 1 Million drauf. Wir brauchen nicht drüber diskutieren, was ist die Million wert. Wenn wir jetzt aber Forderungen haben, da können wir uns darüber streiten. Ich meine, natürlich dieses Thema von Saldenbestätigung einholen ist nochmal eine ganz eigene Geschichte von Wirecard und EY. Aber an sich ist es ja so, dadurch sieht man, hatte man in der Bilanz gesehen, Zahlungsmittel. Ja, und naja, ich meine, jeder Wirtschaftsprüfer wusste, na gut, ich meine, bei Zahlungsmitteln kann man nicht diskutieren. Ich weiß ja, wie das geht. Also gab es ja auch Wirtschaftsprüfer, die Aktien gekauft haben. Und man muss auch sagen, hat man in den Geschäftsbericht geschaut, im Anhang, gab es keinerlei Hinweise über diese Guthaben auf Treuhandkonten bei den Zahlungsmitteln. Aber Guthaben auf Treuhandkonten heißt ja nicht, ich habe Geld, um Mitarbeiter zu bezahlen, sondern das ist Geld, was gerade bei mir ist, aber was mir eigentlich nicht gehört. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und dadurch ist es tatsächlich so, dass man ja wirklich sagen muss, durch diesen Trick mit den Treuhandkonten wäre es jetzt bei den Zahlungsmitteln erstmal nicht so aufgefallen. Ich meine, Wirecard hatte ja auch einen immensen Liquiditätsbedarf und im letzten Quartalsbericht vom 30. September 2018 war irgendwo auch ein Hinweis, ich weiß jetzt nicht genau auf welcher Seite, dass eben irgendwie neue Kredite oder Anleihen ausgegeben wurden und dann konnte man alte Schulden damit bedienen. Und da ist ja schon mal die Frage, warum habt ihr das nötig, wenn das Geschäft doch angeblich so toll läuft? Ja, weil ich meine, die Liquidität war ja dann nicht da, zumindest hat man es bisher ja noch nicht gefunden, sagen wir es mal so.
Ja. Was muss denn passieren, damit solche Skandale in Zukunft verhindert werden können?
Also, Es gab ja schon die ersten Reformen. Ich würde aber sagen, dass das nicht ausreichend ist. Vielleicht da, bevor ich jetzt auf die Reform gehe, noch einen Satz im Voraus. Wir können die Gesetze immer weiter verschärfen, aber was wir nicht per Gesetz verordnen können, ist die Frage von Ethik und Moral. Also sprich, grundsätzlich ist immer auch die Frage sowas wie Unternehmenskultur. Man kann das schön auf die Webseite schreiben, aber entscheidend ist, wie wird es im Unternehmen gelebt. Also wird auch mal akzeptiert, dass man vielleicht Ziele nicht erreicht oder dass Mitarbeiter sagen, das ist jetzt unrealistisch, weil das der Markt momentan einfach nicht hergibt. Da es ist nun mal einfach so, es geht nicht immer aufwärts. Es geht nicht immer mehr, mehr, mehr. Ja, und gerade jetzt mit den ganzen Startups, Unternehmen im Bereich KI, die werden am Ende des Tages nicht alle so bestehen bleiben, ne? Weil irgendwann muss jeder von denen mal schwarze Zahlen schreiben, weil jeder Investor ja irgendwann sagt, so, wie sieht's aus? Und da hat man auch so gemerkt, Kritik gab es sehr wenig. Ja.
Sehr spannend, sehr spannend. Gut, lassen Sie uns das Thema wechseln. Reden wir über Lehre, Beratung und Unternehmeralltag. Sie lehren ja an der BHBW Lörrach. Wie bringen Sie Studierenden das trockene Thema BWA und Bilanz spannend bei?
Also ich glaube, was ich immer wieder auch als Rückmeldung bekomme, ist, dass ich liebe das Thema selbst. Auch wenn es jetzt jemand außenstehend sagen würde, was ist daran spannend? Aber ich versuche jetzt auch, wenn es darum geht, so in Buchhaltung zu sagen, hier gibt es was Interessantes, damit Sie aber das verstehen, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Buchhaltung machen. Und ich glaube, was generell in der Lehre wichtig ist, ist das Thema die Begeisterung an die Studierenden weiterzugeben. Also ich habe angefangen, ja, mit Nachhilfe zu geben, als ich 15 war. Und habe eben mein Studium und meine Promotion auch mit Lehre und Nachhilfe finanziert. Von dem her bin ich ja schon sehr lange tätig. Und ich glaube, es ist wirklich die Begeisterung und in der Vorlesung auch dieses, wir machen das jetzt gemeinsam und so versuchen die auch mitzunehmen und abzuholen. Ich denke mal, dann gelingt mir das doch hoffentlich ganz gut.
Ja, also ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich habe Ihr Buch hier gelesen. Ich fand das sehr spannend, obwohl mich eigentlich Zahlen überhaupt nicht interessieren. Ja? Aber ich fand das alles sehr gut und einfach erklärt. Nee, wirklich super. Gut, okay. Egal jetzt. Warum tun sich denn gerade Mittelständler so schwer mit ihren Zahlen?
Ich glaube, das ist je nachdem, wenn Sie jetzt direkt die Geschäftsleitung ansprechen, ist ja einfach immer die Frage, welche Expertise bringen Sie mit? Weil wenn jetzt natürlich jemand ein super erfolgreicher Ingenieur ist, dann hat er ja nicht automatisch auch die Expertise, die Zahlen zu verstehen. Und es ist ja immer so, ja. Ich meine, bei mir ist es dann, ich habe die Zahlenexpertise, aber keine rechtliche Expertise, nicht die Fachexpertise. Also man muss ja immer irgendwo sagen, so da und da brauche ich Unterstützung oder ich mache meine Weiterbildung, um das eben besser zu verstehen. Also ich hatte ja auch Schulungen gemacht eben für Geschäftsführer oder Einzelcoachings, wo es wirklich darum geht, so ich möchte jetzt mal die Zahlen besser verstehen, weil das Ziel finde ich auch immer zu sagen, die Leute in die Lage zu versetzen, dass sie eben auch ein Stück weit unabhängig sind oder bleiben, um dann selbst zu wissen, was heißt es denn jetzt, was hier auf dem Papier steht. Oder ach, ich kann jetzt hier in meiner betriebswirtschaftlichen Auswertung meiner Steuerberaterin sagen, sie soll das bitte so und so verbuchen, dann kann ich aus der BWA das und das rauslesen. Und es ist zum einen so, ja, wenn jetzt die Wirtschaft gut läuft und ich mein Marketing machen würde oder das in der Vergangenheit gemacht habe, ist so, die haben gar keine Zeit, weil sie dabei damit beschäftigt sind, die Aufträge abzuarbeiten. Ist die Konjunktur eher schlecht, dann ist die Frage, für was gebe ich mein Geld aus?
Ja.
Und da ist
Ja.
eben dieses Thema mit den eigenen Zahlen sich zu beschäftigen, dann eher häufiger vielleicht ist dann der Fall, dass man die Relevanz erkennt, wenn es halt einfach finanziell drückt. Natürlich gibt es Themen, ja, neues Logo, jetzt kommt zum Beispiel auch gerade bei Startups, das macht natürlich sicherlich viel mehr Spaß, sich damit zu beschäftigen. Am Ende des Tages muss ich halt nun mal jedes Geschäftsmodell langfristig wirtschaftlich tragen, sonst wird es das Unternehmen leider irgendwann nicht mehr geben.
Richtig, ja. Wie kann denn ein Unternehmer die Kontrolle über seine Finanzen zurückgewinnen, auch ohne einen CFO?
Also zum ersten Mal ist die Frage, so ist die Buchhaltung aktuell, ne? Weil es ist ja auch mal häufiger vielleicht so, dass man da ein bisschen im Rückstand geraten ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist mal das erste Thema zu wissen, okay, wir sind ja zumindest mal auf aktuellem Stand, dass man das Gefühl hat, man hechelt jetzt nicht nur den Fristen hinterher, ja, sei es jetzt Umsatzsteuervoranmeldung und was auch immer. Und wenn man dann zumindest weiß, so, jetzt sind die Zahlen mal, wir haben die gesetzlichen Pflichten erfüllt, ist einfach die Frage, für was möchte ich denn meine Zahlen nutzen? Also, wo möchte ich einen Überblick haben? Und wenn man jetzt sagen würde, man hat jetzt kein CFO, man hat aber eine Steuerkanzlei, die einen berät, dann einfach sich zum Beispiel mal mit der zusammenzusetzen und zu sagen, so, welche Informationen brauche ich aus der Buchhaltung? Also, da gibt es auch viele Steuerberater, die da inzwischen einen größeren Wert drauf legen, also diese persönliche Beratung von Kunden. Teilweise ist es aber auch so, das ist dann in meinem Bereich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne jemand Unabhängiges, also vom Steuerberater, aus welchem Grund auch immer, oder jemand, der einfach nur mal kurz reinkommt, den Blick von außen und dann an sich wieder verschwindet. Und dann zu wissen, so, was kann ich jetzt mit diesen Zahlen eigentlich anfangen? Ich hatte auch schon Kunden, die haben dann riesen Excel-Listen erstellt, unendlich viel Zeit dafür aufgewendet. Aber manchmal wäre es vielleicht hilfreicher, man schaut sich an, was gibt's schon und wie kann ich die Zahlen aufbereiten lassen. Und wenn ich dann der Steuerberaterin sagen kann, so, ich brauche die BWA, die das zeigt, die das zeigt, die das zeigt, eben mit, also da gibt es dann eine Entwicklungs-BWA, einen Vorjahresvergleich. Es gibt unendlich viele BWAs, wo die Steuerberater auch sehr unterschiedlich sind, was sie den Mandanten grundsätzlich zur Verfügung stellen. Also die einen, die sagen, ich möchte sie gar nicht überfrachten, sondern guck eher, was brauchen die vielleicht, warte auf eine Rückmeldung, die vielleicht aber auch nicht kommt. Dass man eben weiß, so anhand der Zahlen kann ich Entscheidungen treffen. Das kann ja auch eine gewisse Sicherheit geben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eben zu sagen, gut, wir stehen vielleicht gar nicht so schlechter wie gedacht, oder auf der anderen Seite, oh, wir müssen jetzt aber mal schnell handeln. Ja, ich finde es selbst auch ganz hilfreich, weil man hat ja manchmal vielleicht so einen Eindruck, der sich aber in den Zahlen ganz anders bestätigt. Und wenn man die Zahlen einfach als Entscheidungsgrundlage nutzt, man muss es ja sowieso erstellen, den Jahresabschluss, also die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Mhm. Und das als Handwerkszeug zu nutzen, ist ganz hilfreich. Ich meine, auch irgendwann, wenn es zum Beispiel darum geht, dass jetzt ein Unternehmer sagt, so, ich möchte jetzt gerne mein Unternehmen veräußern in den nächsten Jahren, um dann vielleicht noch als Berater tätig zu sein, aber einfach auch mal zu wissen, so, wie stehe ich eigentlich denn tatsächlich da?
Mhm. Ja, ja. Welche Tools oder Routinen empfehlen Sie denn zur besseren Zahlenkontrolle?
Also da würde ich einfach sagen, es hängt davon ab, wie groß ist das Unternehmen und welche Buchhaltungssoftware verwende ich. Weil je nach Buchhaltungssoftware gibt es ja schon vieles und dann brauche ich vielleicht nicht nochmal etwas Zusätzliches. Also das ist ganz unterschiedlich, auch je nach Branche, in der ich mich bewege. Da gibt es dann vielleicht nochmal irgendwelche eigenen Tools oder Möglichkeiten, die ich nutze. Weil ich glaube, das Thema ist, mal lieber klein anzufangen und zu sagen, so, was brauche ich denn wirklich, was ist schon da und reicht mir das möglicherweise, für einfach eine weitere Software einzuführen, die dann irgendwann einfach nur noch mehr an Unterlagen zur Verfügung stellt. Das ist so an sich die Quintessenz, was ich jetzt so aus meiner Beratungstätigkeit sehen kann. Und ein kleines Unternehmen, wo ich sage, gut, wenn Sie sich mit Ihren Excel-Tabellen sicherer fühlen und die Daten von der BWA nochmal übertragen, ja, ich kann sie nicht daran hindern, es zu tun, aber eigentlich steht hier alles.
Okay, okay. Gut, lassen Sie uns jetzt mal über unternehmerische Verantwortung und Selbstführung sprechen. Wie halten Sie denn selbst die Balance, oder anders gefragt, wie halten Sie sich selbst in Balance zwischen Lehre, Medienarbeit und Beratung?
Ja, ich meine, es gibt immer so Spitzen, ja, und da ist halt dann auch mal so, dass man abends oder spätabends, nachts mal noch irgendwas fertig machen muss. Ich glaube, der Punkt ist, der zu sagen, sich immer mal wieder zu priorisieren, so was ist jetzt für das nächste Quartal, für die nächste Woche, das, was unbedingt erledigt werden muss und was kann man einfach notfalls dann nochmal eine Weile schieben. Und was ansonsten, was mir immer hilft, ist einfach mal an die frische Luft gehen, Sport machen, also auch mal so diese Ablenkung mal rauskommen oder dieses bewusste, so, jetzt ist mein Handy mal aus, ist es mal weg. Also einfach, um nicht diesem Dauerkonsum zu unterliegen. Weil es ist auf der einen Seite natürlich eine Chance, man kann mal schnell irgendwie eine E-Mail beantworten, aber natürlich bringt es auch gewisse Risiken, gerade jetzt in Bezug auf das Thema ja psychische Gesundheit oder die Abhängigkeit von der ganzen Technik, dann einfach sich bewusst mal rauszunehmen. Oder auch, was mir auch mal hilft, um abzuschalten, irgendwas mit den Händen zu machen, ja, sei es jetzt was zu kochen, oder ich mache meine Creme selber, um einfach das Ergebnis, was man hat, mal in den Händen zu halten und nicht einfach immer nur so vom Rechner zu sitzen.
Wie gehen Sie denn mit medialer Aufmerksamkeit um, wenn Ihre Aussagen zum Beispiel politisch oder wirtschaftlich Wellen schlagen?
Also Sie meinen jetzt den Umgang für mich persönlich, wenn jetzt ich kritisiert werde?
Ja, das zum Beispiel, wenn Sie machen ja auch sehr viel auf LinkedIn zum Beispiel, ja, die anderen sozialen Netzwerke kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wie gehen Sie jetzt damit um, wenn Sie Aussagen dort treffen, politisch oder wirtschaftlich, und die dann entsprechende Wellen schlagen, positiven wie im negativen? Mhm. Haben Sie schon mal einen richtigen Shitstorm erlebt?
Nee, glücklicherweise noch nicht. Also natürlich okay. Zu gewissen zu gewissen Aussagen, gerade jetzt in Dokus, wo es um die Abschlussprüfung ging oder die Wirtschaftsprüfer, gab es schon mal auch etwas unfreundliche Kritik oder vielleicht nicht immer so ganz sachlich. Und da hatte mal jemand zu mir gesagt, als ich mich über einen Kommentar geerdet habe, schau mal, du wirst ernst genommen. Da dachte ich, stimmt, da hat er recht. Und seither sehe ich das ein bisschen anders. Da ist immer die Frage, warum tut die Person das? Also was ist da das Ganze, was dahinter steht? Und ich muss auch sagen, man fühlt sich in dem Sinne, ich spüre Verantwortung. Also gerade jetzt in den Hochzeiten des Wirecard-Skandals hatte ich auch viele, die mich angeschrieben haben, ich schaue, was sie posten. Und dann war mir schon klar, ich muss mir das ja genau überlegen, weil das natürlich eine gewisse Signalwirkung hat. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, weswegen ich mich dann wirklich nur zu Themen äußere, wo ich sage, so, da habe ich eine fachliche Expertise, weil ich natürlich zu ganz, ganz vielen Themen diese eben nicht habe. Da schaue ich natürlich schon auch an, was passiert, aber äußere mich nicht. Weil dieses ja so eine Art ja, Einfluss zu nehmen, das hatte ich mal, ich hatte mal einen Post gemacht, das war, glaube ich, Anfang letzten Jahres, da ging es um die Wirtschaftsprüfer und da hatte ich jetzt nicht irgendwie was Negatives geschrieben, sondern es gab da, glaube ich, irgendeinen Artikel darüber, dass eben KPMG die Abschlüsse von Adler Immobilien nicht mehr prüfen wollte. Und da habe ich mich für die Prüfer ausgesprochen, krieg den Post nicht mehr genau hin, der ist dann auch in meinem neuen Buch mit drin, da schreibe ich was darüber. Und habe gesagt, naja, der Abschlussprüfer ist ja auch darauf angewiesen, dass der Mandant mitarbeitet. Und da hatte ich, glaube ich, fast 100.000 Ansichten und ganz viele Likes. Also das hatte ich so noch nie. Und das war dann schon in der Zeit, als es ging über ein paar Wochen, habe ich gedacht, oh, wow, ups. Das war jetzt aber auch nur einmal, sonst bewegt sich das deutlich auf einer kleineren Schiene. Also das ist so, wie soll ich sagen, das ist öffentliches Gesicht. Genau.
Welche Werte leiten Sie denn in Ihrer Arbeit als Dozentin, Autorin und Beraterin?
Also für mich ist Zuverlässigkeit ist für mich wichtig, Ehrlichkeit, ja, das ist auch Vertraulichkeit, weil es ja bei mir auch häufig so ist, auf der einen Seite jetzt bei Kunden oder aber eben zum Beispiel auch Journalisten, wo ich ja Informationen bekomme, die sehr vertraulich sind. Das ist mir sehr wichtig, also dieses, Sie dürfen damit niemandem drüber sprechen. Ja, da lernt man damit umzugehen, einfach zu sagen, so, ich habe da irgendwas. Ich meine, so ging das bei mir bei Wirecard auch los, dass ich mich mit einem Journalisten ausgetauscht habe und dieses, ich bekomme Informationen und da darf ich nie mit niemandem drüber sprechen. Da gewöhnt man sich dann mit der Zeit ein bisschen dran. Und das ist auch immer so ein bisschen die Frage, weil ich auf der einen Seite zu gewissen Themen mich ja auch äußere, dass jemand sagt, ja, aber das wird dann nirgends gepostet. Ich so, nein, auf keinen Fall, ja, weil das, was man auf LinkedIn sieht, ist das, was ich öffentlich und offiziell mache. Und dann gibt es eben noch den Teil, den niemand sieht. Und ich möchte das ja auch nicht, dass jemand irgendwie gewisse Informationen über mich veröffentlicht. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Dann einfach die Frage, wie möchten wir miteinander umgehen? Also respektvoller Umgang miteinander, weil man kennt ja häufig auch nicht vom Gegenüber die ganze Geschichte. Man hat nur einen Ausschnitt des Ganzen. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt so überlege, es ist ja oft, dass einem das gar nicht so bewusst ist. Und vielleicht auch Bescheidenheit. Ja, also privat ist es so, dass ich dann zum Beispiel eher nicht versuche das zu umgehen, dass ich promoviert habe oder so, sondern ich möchte einfach als Mensch wahrgenommen werden und auch in der Wirecard-Hochzeit, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, die wussten dann eben nicht, was ich da gerade so mache, was in dem Sinne manchmal nicht so einfach war, dann eben nicht zu sagen, weil wenn dann mal ein Journalist anruft, können Sie das Zitat nochmal kurz freigeben oder so. Na, aber ich habe einfach das versucht, es wirklich privat zu halten, dass ich da als Mensch gesehen werde und nicht in irgendeiner Rolle. Genau.
Ja, gut, wunderbar. Kommen wir jetzt zum letzten Thema, nämlich zum Thema Zukunft der Unternehmensanalyse und Digitalisierung. Sehen Sie in KI ein Risiko oder eine Chance für die Bilanzanalyse der Zukunft?
Also in dem Sinne sehe ich die Chance, dass man vielleicht, weil die Berichte ja doch, also gerade jetzt von den großen Unternehmen, alle zeitgleich kommen, da einfach mittels der KI schneller analysieren kann. Aber man muss tatsächlich aufpassen bei der Ergebnisinterpretation. Also ich probiere da auch selbst sehr viel rum. Und da ist immer mal wieder auch, dass die Ergebnisse oder Inhalte, die da stehen, inhaltlich komplett falsch sind. Deswegen wäre das Risiko, wenn jetzt jemand, der kein Hintergrundwissen hat, das nutzt, da komplett falsche Schlüsse gezogen werden können. Ja, also das ist auch dann mal noch ein Projekt in der Zukunft, da mal was dazu zu machen. So, wie kann man das einsetzen, wenn es jetzt um die Analyse von Bilanzen geht? Aber da braucht man immer das notwendige Handwerkszeug. Ich selbst bin aber da eigentlich, weil ich da auch ja jeden Tag dazulerne und denke, jetzt muss ich da mal immer mehr, also einfach Gas geben, um dann noch mehr zu lernen. Sehe da an sich vom Grundsatz her viele Chancen. Aber die Frage ist einfach immer so, wie muss ich diese Informationen interpretieren? Ich glaube, da muss man aufpassen und gerade auch in der Lehre sagen, liebe Studierende, Sie können das nutzen, aber das heißt nicht, dass Sie jetzt hier Ihre fachliche Expertise nicht benötigen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, gibt's denn Trends in der Bilanzanalyse, die wir alle unterschätzen?
Naja, insgesamt glaube ich, wo man sagen würde, dass der Fokus vielleicht grundsätzlich bei der Analyse mehr auch auf der Liquidität, auch der Zukunft liegen sollte, als immer nur auf der Vergangenheit und sich nur den Gewinn anzuschauen. Das ist so häufig ein Punkt, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, mehr dieses ganzheitliche oder dieses nicht nur den Gewinn, sondern auch die Frage, wo geht's hin mit dem Unternehmen? Wie ist die Kostenstruktur? Wo sind die Risiken? Ja, also gerade auch beim Thema, welches Risiko könnte das Geschäftsmodell gefährden? Gibt es da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Luft nach oben?
Okay. Welche Rolle spielt Datenkompetenz in der nächsten Unternehmergeneration?
Ich glaube, das wird immer wichtiger. Ja, auch dieses Thema, wie gehe ich mit den Daten um? Worauf muss ich achten? Gerade ja auch diese ganzen IT-Kenntnisse, die ja auch mit dazugehören. Da gehe ich mal auch davon aus, auch so jetzt von der Wahrnehmung, da haben wir bei uns an der Hochschule auch einen neuen Studiengang. Jetzt muss ich zugeben, habe ich den genauen Titel nicht im Kopf, aber da geht es auch um das Thema KI und Datenanalyse, woran man ja auch schon merkt, das ist ein Trend, der in der Zukunft immer wichtiger werden wird.
Wie kann denn ein Unternehmen frühzeitig Warnsignale erkennen, also bevor die Krise sichtbar wird?
Also zum einen ist eben wichtig, dass die Buchhaltung aktuell ist und man sich regelmäßig mit den Zahlen beschäftigt und sich erstmal auch überlegt, welche Kennzahlen sind für uns wichtig, worauf müssen wir achten. Und dann würde man ja rechtzeitig schon sehen, oh, da entwickelt sich etwas nicht so wie gedacht, könnte schneller reagieren oder weiß, wir müssen uns da mal Gedanken machen. Ja, weil jetzt nicht jede Produktentwicklung wird erfolgreich sein, wenn ich aber mich regelmäßig schon mal mit den Zahlen auseinandersetze. Und einfach sagen, gut, jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Dann glaube ich, kann das schon mal helfen.
Okay, kommen wir zur letzten Frage unseres heutigen Podcasts. Was wünschen Sie sich von der Politik, um mittelständische Unternehmen in Sachen Finanztransparenz besser zu unterstützen?
Finanztransparenz. Also ich glaube, was jetzt aus Unternehmenssicht, was man häufiger hört, ist eben das Thema Bürokratie. Also ich glaube, was ich manchmal festgestellt habe bei jetzt gerade auch in der Pandemie bei Beschlüssen, ja, wenn ich jetzt mal zurückdenke an die kurzfristige vorübergehende Verringerung der Umsatzsteuer. So, das ist ja aus unternehmerischer Sicht ein super GAU, viel Arbeit, weniger Umsatz und wenn ich dann einen Brief verschicken muss für 10 Cent, dann sind die Kosten höher. Also ich glaube, was vielleicht der Wunsch wäre, dass an sich mehr Unternehmertum bei den Abgeordneten, was wahrscheinlich in der Realität schwierig sein wird, aber einfach dieses Thema mehr sich damit zu beschäftigen, das, was jetzt hier beschlossen wird, was heißt das? Ja, weil manches dann umzusetzen in der Praxis, ja, gerade wenn ich jetzt mal bedenke, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, dieses Hin und Her, das ist ja aus unternehmerischer Sicht sehr demotivierend. Dann habe ich wieder Geld in die Hand genommen, dann kommt es wieder doch nicht. Und beim Thema, ja, Finanzmarkttransparenz aus unternehmerischer Sicht, glaube ich, ist einfach auch so ein bisschen das Thema Ehrlichkeit lohnt sich, weil das finde ich durch die großen Skandale, ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch noch Cum-Ex dazu nimmt, stellt man sich ja so manchmal die Frage, so ich als kleines Unternehmen versuche mich an alle Vorschriften zu halten und die ganz großen Fische, da wird dann nicht ermittelt, verzögert ermittelt, stellt sich ja einfach auch die Frage der Gerechtigkeit.
Lassen Sie mich noch eine Abschlussfrage stellen. Das fiel mir jetzt gerade so ein. Ist es denn eigentlich für ein Unternehmen heutzutage überhaupt möglich, sich an alle gesetzlichen Vorgaben zu halten?
Das ist eine spannende Frage. Also das muss ich zugeben, das frage ich mich manchmal auch. Bei der Vielzahl an Regeln, die es da gibt, wenn ich jetzt mal auch denke, bei ProSieben Sat.1, bei den Gutscheinen ging es mal um das Thema, so das unterliegt noch einem eigenen Gesetz, das hat der Abschlussprüfer nicht gesehen, aber auch der kann ja nicht alle Gesetze, die es gibt, überblicken. Das ist ja auch nicht die Aufgabe des Abschlussprüfers. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Gesetze und Regeln wir haben, aber wahrscheinlich, wenn man sich nur auf die Einhaltung der Gesetze fokussieren würde, wäre einfach das Thema, ich muss hier irgendwann mal auch dafür sorgen, dass ich Umsatz mache, sonst brauche ich die Gesetze auch wieder nicht umsetzen. Ja. Das würde ich mal vermuten, dass das sehr herausfordernd ist mit den ganzen Vorschriften, die wir inzwischen haben.
Ja, stimme ich zu, Frau Dr. Rinker, stimme ich zu. Ja, Frau Dr. Rinker, vielen Dank für Ihre klaren Worte, Ihre Einblicke in die Untiefen deutscher Geschäftsberichte und Ihre missionarische Energie, mit der Sie Aufklärung betreiben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich jetzt fragen, wie sieht eigentlich mein eigener Geschäftsbericht aus, mit oder ohne Schminke, dann schauen Sie doch einfach auf die Arbeit von Frau Dr. Rinker, buchen Sie ein Seminar oder lesen Sie Ihr aktuelles Buch. Mehr über Frau Dr. Rinker finden Sie unter aktuelle Buchveröffentlichung, zum Beispiel Ohne Schminke, erscheint erst im nächsten Jahr. Ja, aber es sind, wie gesagt, noch viele andere Bücher, ich denke mal, bei Amazon zu finden. Wenn auch Sie Unternehmerin oder Unternehmer sind und Ihre Geschichte hier erzählen wollen, dann besuchen Sie uns bitte auf kmu.network/podcast. Ich bin Harald de Vries und das war Entscheider im Fokus. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie unternehmerisch.